14. 28.02.2011. 11.30 Uhr. Gewohnt schwerer Abschied vom Meer. Jede Nacht bei offenem Fenster gelegen, das Rauschen gehört, die Wellen gesehen. Jeden Morgen an der Wäscheleine gezogen, die aus Passigs Fenster hängt. 13.03.2011. 16.34 Uhr. Mit C draußen im Park in den ersten warmen Sonnenstrahlen. Weidenkätzchen, grüne Knospen, zwischendurch immer wieder am Rechner nachgeschaut, ob schon Kernschmelze in Fukushima. Die ungeheure und sympathische Gelassenheit der Japaner bremst irgendwie meine Empathie. Gewohnt an die Sakralarchitektur deutscher Atomkraftwerke mit ihren Kuppeln und Minaretten, kann ich auch die kleinen japanischen Klötzchen, aus denen Rauchwölkchen puffen, in den ersten Tagen nicht ernst nehmen. Aber dann wird es doch langsam unheimlich. Das ganze gegen die Natur und den Todesgedanken aufwendig aufgebaute Bollwerk der Zivilisation, der Technik, der Architektur und der angenehmen Dinge von einer riesigen Welle fortgeschwemmt zu sehen, ist nicht beunruhigend. So ist das eben. Aber eine der höchst entwickelten Städte des Planeten bei ungünstigen Winden für immer unbewohnbar gemacht, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Ich werde ganz trübsinnig. Ich versuche, keine Nachrichten zu gucken, aber dann gucke ich doch die ganze Zeit. 16.03.2011, 9.08 Uhr. Psychiater Bandelow im Spiegel. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, jetzt müssten alle ganz schnell therapiert werden. Die Wissenschaft hält das inzwischen für kontraproduktiv. Es gibt Untersuchungen zum Zugunglück in Eschede im Jahr 1998, wo 101 Menschen ums Leben kamen. Damals wurden mehr als 600 Helfer psychologisch betreut. Später stellte sich heraus, dass die Therapierten häufiger ein Belastungssyndrom entwickelten als jene, die nicht in ärztlicher Behandlung waren. Es gibt mehrere Untersuchungen, die das belegen. Meine Rede seit 1971. 18.03.2011, 19.06 Uhr. Mit einer Frau telefoniert, die seit 3 Jahren ein Astrozytom hat und in der Charité operiert wurde. Daraufhin nochmal rumgegoogelt und eine Studie gefunden, die einen Zusammenhang zwischen Tumorvolumen und Überlebenszeit postuliert, der mich sofort in Panik geraten ließ. Den ganzen Nachmittag gegoogelt, bis ich die gegenteilige Studie gefunden hatte. Anschließend mit Herrn T. telefoniert, der mir vor ziemlich genau 1 Jahr zu Arbeit und Struktur riet. Ihm geht es gut, mittlerweile 14 Jahre ohne Rezidiv. Er ist jetzt 66 und vermutlich sowas wie der Weltrekordhalter im Glioblastom. Fast jeden Tag des letzten Jahres an ihn gedacht. Dankbar. In einer skandinavischen Studie mit 1147 Patienten waren alle Patienten, die länger als 10 Jahre überlebten, 0,5%, zum Zeitpunkt der Erstdiagnose und Therapieeinleitung jünger als 38 Jahre. Salford, 1988. Und ich muss jetzt dringend aufhören zu googeln. 20.03.2011, 23.07 Uhr. Interessante Zeiten, wo eine drohende Kernschmelze in gleich mehreren Atomreaktoren nur noch auf Platz 3 der Nachrichten steht. 23.03.2011, 18.23 Uhr. Fahrradtour am Wannsee lang. Den ganzen Tag gefahren, ohne große Gedanken. Richtig schön ist es nicht ohne Grün. In den Badebuchten die Hand ins Wasser gehalten und den Eindruck gehabt, man könnte schon. 28.03.2011, 9.40 Uhr. Die betonartige Gleichgültigkeit, die sich um die letzten MRTs legte, ist mehr oder weniger ausgeblieben. Heiter, gelassen, gestern noch den ganzen Tag gearbeitet. Aber das Warten auf den Befund jetzt anstrengend. Der Wüstenroman biegt langsam auf die Zielgerade, aber die Zielgerade sind noch fast 300.000 Zeichen. Kann man vermutlich beliebig kürzen, da es nur noch darum geht, den Helden aus dem Buch zu schreiben. Bilanz eines Jahres. Hirn-OP, 2x Klapse, Strahlen, Temodal, 1¾ Romane, 1. großer Urlaub, viele Freunde, viel geschwommen, kaum gelesen. Ein Jahr in der Hölle, aber auch ein tolles Jahr. Im Schnitt kaum glücklicher oder unglücklicher als vor der Diagnose, nur die Ausschläge nach beiden Seiten größer. Insgesamt vielleicht sogar ein bisschen glücklicher als früher, weil ich so lebe, wie ich immer hätte leben sollen und es nie getan habe, außer vielleicht als Kind. 29.03.2011, 15.52 Uhr. Befund nicht ganz klar. Gliöse Veränderungen, wie beim letzten Mal auch. Dr. Vier vermutet Narben, absterbendes Gewebe, auch weil der Patient so überaus stabil und beschwerdefrei wirkt. Aber es könnte auch irgendwas aus einer Mischform übrig gebliebenes sein, Astrozytom zum Beispiel. Nächste Woche PET-CT. 23 Uhr. Die Unsicherheit und die Beschäftigung mit dem, was kommen wird, führt, wie auch schon zuvor, zu leichter Hypomanie. Gedanken schnell und leicht, auch das Arbeiten geht wieder leichter. Irgendwas scheint dabei mir falsch verschaltet zu sein. Mit dem Rad an der Spree entlang nach Hause, sitze lächelnd auf den Bänken an der Kaiserin Augusta Allee, wo man über den Fluss auf Industriegebäude in der fast schon sommerlichen Nachtluft schauen kann. Das Dauerlächeln habe ich mir damals während der Strahlentherapie angewöhnt, um den Körper zu veranlassen, das zu Mimik und Muskeln entsprechende Gefühl zur Verfügung zu stellen, was er auch tut. 23.12 Uhr. Ich weiß wie. Ich weiß wo. Nur das Wann ist unklar. Aber dass ich zwei der Kategorien kontrolliere und die Natur nur eine, ein letzter Triumph des Geistes über das Gemüse. 4.04.2011, 23.40 Uhr. Auf Dreisat eine Serie zu den letzten Dingen, Nahtoderfahrungen, Kübler, Ross und so weiter. Ganz interessant, betrifft mich aber nicht. Gerade diesen Nahtoderfahrungen haftet etwas Ekliges an. Ich weiß selbst, dass ich mich mit positiven Denken, mit Sport und Lächeln und Arbeiten über etwas Bodenloses hinwegtäusche. Aber wenn ich auf den letzten Meter noch derart infantil werden sollte, zu vergessen, dass es sich um Selbsttäuschung handelt, erschieße man mich bitte. 5.04.2011, 13.30 Uhr. Fluoretyltyrosin, mit dem das PET-CT gemacht wird, ist ein radioaktiv markiertes Aminosäureanalogon. Deshalb 2 Tage kein Eiweiß und heute gar nichts mehr gegessen. Hauptsächliches Gefühl jetzt: Hunger. Im Wartezimmer ein Mann mit Boxernase, der seiner Betreuerin erklärt, dass auf seinen Bildern nichts ist. Sie gibt ihm einen Umschlag mit Geld und er verspricht, alles mit bestem Boxen zurückzuzahlen. Er sei gut, er schaffe es. Sie bestätigt es. Im Regal 2 Spiegeltitel zu Fukushima, ein Buch von Wieland Herzfelde und Gedichte von Georg Herwig. Nach 1 Stunde warten ein 2. PET-CT. Ein spezieller Bereich soll nochmal genauer untersucht werden. Dann Befund. Nichts. Die roten Punkte, die vor 1 Jahr kranzförmig um die Operationsstelle wucherten, sind verschwunden. In der Bäckerei nebenan auf die Donuts geheult. 18.36 Uhr. So schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein. Ich will mein Leben tanzen. Ihr Lächeln, das ich nie vergessen werde. Ein Lachen, das nie verging. Die goldene Schaukel im Regenbogen. Wenn sie lachte, hatte ich Hoffnung. Einladung in den Himmel. Flieg mit den Vögeln. Mutti, ich hab noch nicht Tschüss gesagt. Arbeit und Struktur. 6.04.2011, 9.48 Uhr. Seit gestern ein Six-Figure-Author, schreibt Markus. 15. 7.04.2011, 2.11 Uhr. Spät in der Nacht nochmal in Abfall für alle rumgelesen, konnte mich trotz Müdigkeit nicht losreißen. Dagegen komme ich mir vor wie eine schwäbische Hausfrau, die Kochrezepte archiviert, was auch daran liegt, dass ich schon lange keinen Input mehr habe. Bei Filmen habe ich die Orientierung völlig verloren. Ich lese nichts mehr und alles, was kleiner ist als explodierende Atomkraftwerke, unterläuft meinem Radar. Was die Araber da machen zum Beispiel. Von sowas wie deutscher Gegenwartsliteratur ganz abgesehen. Ab und zu treffe ich noch ein paar Leute, die Gedanken in mich einfüllen, aber viel zu selten. 17:02 Uhr. Und jetzt melden Sie noch die Entdeckung einer fünften Grundkraft der Physik. Wahnsinn. Nicht sicher. Jedenfalls scheinen Sie ein paar W-Bosonen zu viel zu haben und da muss dann wohl noch irgendwo ein Teilchen kommen. 20 Jahre lang war ich immer froh, dass ich nicht Mathe und Physik studiert habe, wie das eigentlich nahegelegen hätte. Und ich glaube auch, dass es zuletzt richtig war. Schreiben war richtig. Berlin war richtig. Aber dass ich von dieser ganzen Teilchenphysik jetzt nichts mehr verstehe und nicht mal drüber nachdenken kann, deprimiert mich. Letztes Jahr den Quantenradierer auf Wikipedia entdeckt und schier verrückt geworden. Im Physikunterricht der 12. Klasse, wo wir das hergeleitet hatten, war das noch unproblematisch. Beugung und Interferenz am Doppelspalt, komplizierte, aber ausrechenbare Phänomene. Am Ende stand da eine Formel für das Nicht-Messbare. Und was das wirklich bedeutet, ist mir erst Jahre später aufgegangen. Oder die Erschütterung stellte sich erst Jahre später ein. Aber der Quantenradierer vervielfacht den Irrsinn noch einmal. Und dass so wenige Leute darüber ihren Glauben verlieren, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man mit dieser skandalösen Welt schon immer sehr früh, praktisch schon als Kind, konfrontiert wird. Einstein ist der witzige Mann mit der Zunge, schwarze Löcher, billardkugelförmige Staubsauger, die Zeit ein Gemälde von Dalí. Wir begegnen dem halbroten, halbblauen Astronautenbrüderpaar und haben lange Jahre, uns an all das zu gewöhnen, bis wir in ein Alter kommen, in dem der Verlust der Kausalität uns wirklich entsetzen könnte. Das erste Mal in meinem Leben glaube ich, dass ich wir gesagt habe. Ich lasse es trotzdem mal stehen, in der Hoffnung, dass man mich, nachdem ich irgendein Pfeifensack im MDR schon als Rosamunde Pilcher bezeichnet hat, nicht auch noch mit Juli C. vergleicht. 19.04.2011, 17:48 Uhr. Cefalu, kleines Haus in einem Zitronenhain. Palmen, Kiefern, Oleander, eine Hecke aus Kakteen, zerzauste Hunde. Am Ende des Gartens die Dünen, das Meer. Und kein Mensch. 20.04.2011, 15:30 Uhr. Kajakfahren. Das Kajak hat ein kleines Loch und eine Wasserlage, dass man sich fühlt wie ein Eingeborener in seinem Einbaum. Einmal bei mittlerem Wellengang bis zur nächsten Landspitze und zurück. Am Ufer sammelt Passig Holz. Lektüre: Taipi von Melville. Abgebrochen. Zuerst zieht es mich mächtig an, wie alles mit Südsee. Dann wird es langweilig. Oder mir wird langweilig. Ich kann das nicht mehr unterscheiden. Mein Urteil immer stärker getrübt von Stimmung und Kontrast zum vorigen Buch. Keine Ahnung, wie professionelle Kritiker mit dem Problem umgehen. Oder doch, natürlich, mit der ihnen eigenen Wurstigkeit. Aber die besseren? Als Jugendlicher mal nacheinander Dostojewski und Perutz gelesen und gedacht, wie kacke ist das denn? Seitdem oft und von zurechnungsfähigen Leuten gehört, dass Perutz angeblich schreiben konnte, hat aber nie eine zweite Chance bei mir bekommen. 25.04.2011, 7:13 Uhr. Sturm, Regen, Gewitter. Gebadet. Lektüre: In Cold Blood. Passig liest mit und findet es wie alles, was kein Sachbuch ist, langweilig. Betulig, behäbig, wie Spiegeljournalisten schreiben. Das Städtchen Holcomb liegt auf der Weizenhochebene von West Kansas, eine weite, einsame Gegend. Ja, finde ich aber nicht. Das einzige Buch, an das ich mich erinnern kann, über das zwischen uns jemals Einigkeit herrschte, Verzweiflung von Nabokov. Das Schönste, wie immer, der Morgen. Wenn ich um 6:30 Uhr aus dem Haus trete, kommt als erstes ein dreibeiniger Hund angesprungen, freut sich, wie ich mich freue, und begleitet mich ans Meer. 29.04.2011, 11:01 Uhr. Sascha hat auf unserer Terrasse einen kleinen Gecko gefangen. Nur eine Zehntelsekunde, bevor die Katze ihn gefangen hätte. Sie fing dann Saschas Hand. Wenige Minuten später hat sie eine grüne Eidechse quer im Maul. Ich springe auf und sie schlingt das Tier am Stück hinunter. Gegen Mittag kommen 5 oder 6 Hunde, die auf dem Grundstück streunen und jagen die Katze durch die Löcher im Zaun und auf die Bäume. 1.05.2011, 22:39 Uhr. Allein den Strand runter. Gewitter färbt den Himmel rotbraun über dem flaschengrünen Meer. Auf 10 oder 15 Kilometern begegne ich keinem einzigen Menschen. Nur ein Hund guckt aus den Dünen. Eine Weile ist das schön, dann verwirrend. Am Ende erwartet man, Zombies auftauchen zu sehen. Oder die Freiheitsstatue, vor der man sich als Charlton Heston verzweifelt in den Sand wirft. Abends Sturm, der im Minutentakt seine Temperatur wechselt. Passig erzählt, dass sie zu jedem Wort, das sie kennt, von banalen Wörtern wie Präpositionen abgesehen, weiß, wo sie es zum ersten Mal gehört hat. Und sie dachte bis jetzt, es ginge jedem so. Ich hatte mal eine Freundin, D., die, sobald sie sich hinlegte und die Augen schloss, Traumbilder vor sich ablaufen sah, wie in richtigen Träumen. Dachte auch, das ginge jedem so. 4.5.2011, 20.32 Uhr. Den ganzen Nachmittag mit Jan am Meer. Den Felsen Richtung Cefalù erstiegen und auf dem Rückweg den alten Menschheitstraum verwirklicht, ein Flüsschen am Strand umzuleiten. Komplizierte Dämme gebaut, Fundamente aus Fels, Wasserleitungen aus Schilfrohr und die bald im Minutentakt durchbrechende Flut in immer neue Bahnen gelenkt. Kurz nach dem Einstellen der Wartungsarbeiten sieht es aus wie das römische Imperium nach den Vandalen. Kennengelernt habe ich Jan vor über 10 Jahren, aber eigentlich kennen wir uns kaum. Und dann einen ganzen Tag knietief in einem Abwasserfluss stehen und mit Schlamm schmeißen, das ist schon sehr angenehm. Oder ist das selbstverständlich? Kann ich nie einschätzen, ob mein Bekanntenkreis da repräsentativ ist. Aber sind ja alle so. 5.5.2011, 8.21 Uhr. Traum? Ich gehe auf eine Lesung von Günter Grass. Grass hat abgesagt, aber mein Nachbar von 2 Stockwerke unter mir, ein Skinhead, ein Nazi, ein Intellektueller, er geht auf Lesungen, ist da. Er beleidigt mich und behauptet, meine Schuhe wären scheiße. Die Freundin an seiner Seite ist die schönste Frau, die ich seit langem gesehen habe. Und der Mann sieht eigentlich auch ganz sympathisch aus. Wieder zu Hause fühle ich mich diffus von ihm bedroht und erschieße ihn und ein 30 seiner glatzköpfigen Freunde. 6.5.2011, 18.24 Uhr. Rumgelesen in der italienischen Reise, Sehnsucht bekommen nach diesem Land. Oder vielleicht auch nur nach der Zeit. Mit Control F nach Moritz gesucht, der von allen Menschen aus der Vergangenheit wahrscheinlich derjenige ist, dem ich am liebsten einmal begegnet wäre. Leider schreibt Goethe nicht viel über ihn, außer dass er ihn auch schätzt. 10.05.2011, 20.45 Uhr. Den ganzen Tag lang nicht gebadet. Die Wellen lassen es nicht zu. Nicht so hoch wie auf Fuerteventura, aber dafür so gedrängt hintereinander, dass man nicht reinkommt ins Meer. Marek versucht es trotzdem, treibt wie ein Korken über die ersten 3 Wellenkämme und wird vom 4. weggedrückt. 50 Meter seitwärts krabbelt er auf den Strand. Und dann kommt schon irgendein Italiener und droht, auf seinem Handy die Polizei zu rufen. Ob wegen Leichtsinn oder mangelnder Badehose, bleibt ein wenig unklar. Im Restaurant an einem 4er-Tisch muss ich nachzählen, wie viele wir sind. Katrin, Jan, Marek und war da nicht noch einer? Ach ja, ich. Eine Gruppe von 3 überblicke ich auf Anhieb, bei 4 muss ich zählen. Zahlen, Sichtfeld, Orientierung und jeden Morgen das Spielchen, was ist mein linker Schuh und was mein rechter. Aber das war's im Wesentlichen. Gunther Sachs hat sich erschossen. Alzheimer, Selbstdiagnose. 11.05.2011, 11.19 Uhr. Arbeit auf der Terrasse. Am Nebentisch die von einem anthroposophischen Bildhauer der 1920er Jahre geformte Skulptur des Lesenden, Ton unglasiert, der ein Witzbold Monoblock und Kindle untergeschoben hat, Marek. 17.05.2011, 9.02 Uhr. 200 Seiten, auf denen sie den Helden zu Tode foltern. Vor knapp 5 Jahren angefangen, als ich gerade in der Fahnenkorrektur zum Van Allen-Gürtel war und im Fernsehen dieser Film mit Ray Liotta lief. Und schon damals als bewusster Gegenpol zu Chick und seiner Freundlichkeit konzipiert, die nihilistische Wüste. Fand ich früher ja lustig, Gewalt. Aber jetzt zieht es mich runter. Lieber würde ich was anderes schreiben. Den Teil, wo sie ihm die Finger abschneiden, kochen und zu essen geben, rausgeschmissen. Am Ende soll er auch noch einmal laufen können. Nachdem Carthage den Code auf der ganzen Zeitung wie auf einem großen Nutella-Brot ausgestrichen hatte, verkündete er mit dem Gesichtsausdruck und dem Tonfall eines Achtjährigen: Hier ist nichts. Das Feuilleton wird es lieben. 21.05.2011, 20 Uhr. In der Karaoke-Bar am Strand. Mafia-Gesichter treten nacheinander ans Mikrofon und singen Sentimentales. Bei besonders schwierigen Passagen gibt es Zwischenapplaus von einem immer wieder enthusiastisch von seiner Pizza auffahrenden Pussy-Bonpensiero. Ein dickes Mädchen darf nicht singen. In einem mit Brettern abgetrennten zweiten Raum sitzt ein Dutzend Bauarbeiter und schaut Zeichentrickfilme jeden Abend. 22.05.2011, 12.22 Uhr. Mit Philipp in einem Straßencafé in Palermo. Es regnet. 16. 26.05.2011, 8.33 Uhr. Über jedem Kapitel ein Zitat. Manche Kapitel nur zwei Seiten lang und dann oben diese Brechstange, sehr manieriert. Aber seit ich zum ersten Mal Rot und Schwarz gelesen habe, war das immer mein Traum, auch mal sowas zu machen. Lächerliche und rührende Erinnerung. Der erste Salon, den man mit 18 Jahren allein und ohne Schutz betritt. Der Blick einer Frau genügte, um mich einzuschüchtern. Je mehr ich mir Mühe gab, zu gefallen, umso linkischer wurde ich. Ich machte mir über alles die irrigsten Vorstellungen. Entweder war ich ohne jeden Grund überschwänglich offen, oder aber ich sah in einem Menschen einen Feind, bloß weil er mich ein wenig streng angeblickt hatte. Doch damals, in der grässlichen Qual meiner Schüchternheit, wie schön war da ein schöner Tag. Kant, sagt Stendhal. Aber wohl eher Julien Sorel. 12.26 Uhr. Lektüre: Luschins Verteidigung. Nachdem ich es erst nicht lesen mochte, da der Anfang wie die Fortsetzung der unsympathischen Autobiografie wirkt, wahnsinnig toll. Die unglaubliche leichte Eleganz, mit der er seine Übergänge macht, der Mut zur Auslassung. In der Hochzeitsnacht öffnet Luschin die Tür zum Badezimmer, um sich von etwas Bestimmtem zu überzeugen. Dann schließt er die Tür eilig von innen. Ein andermal fehlt der Satz, den der Doktor zum Vater sagt, und man hört ihn doch sofort, alle vier Worte. Oder jedenfalls das entscheidende Wort. Was bei den meisten Autoren nur die Rätselbeilage zum Feuilleton wäre, hier einfach groß. Bestes Buch über Schach, das ich kenne. Und auch eine der besten Darstellungen des Wahnsinns. 29.05.2011, 20 Uhr. Mit Ines in Four Lions. Wenn ich ihr Profil im Halbdunkel sehe, sind 17, 18 Jahre ausgelöscht. Zuletzt in Nürnberg zusammen im Monty Pythons wunderbarer Welt der Schwerkraft gewesen. Dasselbe laute Lachen, das rollende R, ganz vergessen. 31.05.2011, 19.33 Uhr. Bei Gewitter und Regen in der Jungfernheide geschwommen. 1.06.2011, 18.30 Uhr. Die Tür am Freibad Plötzensee steht offen. Aber es ist kein Pförtner im Kassenhäuschen. Unten am Strand ist niemand. 20 Strandkörbe stehen leer. Am gegenüberliegenden Ufer zwischen den Bäumen hier und da ein Mensch. Sonst habe ich den See für mich allein. 2.06.2011, 12.45 Uhr. Ich weiß nicht, wie ich das Ding die letzten 15 Jahre nicht bemerken konnte. Und was mit den Berlinern los ist, weiß ich auch nicht. Googeln nach Plötzensee und Krokodilen gibt jedenfalls keine Treffer. Heute Morgen, kurz nach 7, immerhin 3 Jungs auf Fahrradtour, die mit mir gebadet haben. 4.06.2011, 11.25 Uhr. Kapitel bis zum Ende durchgesehen und zum ersten Mal die Gewissheit, dass es fertig wird. Irgendwie. Fürs Durcharbeiten bräuchte ich noch ein paar Monate. 880.000 Zeichen, ein Fünftel fliegt noch raus. 14.10 Uhr. Eine Biene verletzt und dann getötet bei dem Versuch, sie mit einem Becher aus dem Fenster zu schieben. Nur weil ich aus Faulheit keine Postkarte zum Abdecken griffbereit hatte. Lektüre: Die Vermessung der Welt. Das Tempo hatte ich ganz vergessen, ideal für meine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne. Irritierend weiter die dürre Sprache, die programmatische Abwesenheit von Bildern bei einem, der auf Nabokov schwört. 6.06.2011, 10.55 Uhr. Bud Dwyer, den ich im Winter schon 20 Mal geguckt habe, jetzt runtergeladen, um ihn nochmal Bild für Bild zu gucken. Aber auch so ist nicht zu erkennen, ob in seinem Gesicht irgendwas vorgeht. Weniger als eine 24. Sekunde. Ein Dokumentarfilm über sein Leben nennt sich Honest Man. 10.06.2011, 7.14 Uhr. Früh am Morgen auf dem Rückweg von C gebadet. Das Wasser wärmer als die Luft. Außer mir noch zwei in ihrer Badekleidung keiner sozialen Schicht zuordbaren Männer, die sich über Ehek unterhalten. Kein Salat, keine Gurken. Die Atmosphäre der Gelassenheit, Gutinformiertheit und Liberalität, die zu mir herüberweht und sich vermischt mit dem kühlen Sonnenaufgang über dem Plötzensee, rührt mich. Ein Hauch alter Bundesrepublik. 12.06.2011, 16.30 Uhr. 30 oder 40 Schwarze am Strand. Erst Trommeln, dann Gesang, dann eine Predigt, die Ungläubigen die Hölle verspricht. Massiger Mann in weißer Hose und weißem Hemd, Simultandolmetscherin, Lautsprecheranlage. Er führt drei Erwachsene voll bekleidet in den See, legt sie rücklings ins Wasser. Jesus liebe sie, Jesus liebe uns alle. Er habe sich kreuzigen lassen, seine Arme seien weit geöffnet, es sei nie zu spät. Dabei sieht er die ganze Zeit mich an. Lars bietet mir 2 Euro, wenn ich mich taufen lasse. Am Ende klatscht die Menge und der Massige ruft: Das war Spitze!